Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Power Brains. Ich bin Daniel Herzog und das ist der Podcast, der nicht nur ein Genuss für eure Ohren darstellt, sondern nebenbei auch noch euren Gehirnbizeps trainiert. Wie machen wir das? Wir machen es so wie immer. Ein Warm-up, das ist wichtig im Sport. Ja, wir lernen unseren Gast erstmal genauer kennen. Dann starten wir rein ins schweißtreibende Workout. Es gibt drei Quiz-Elemente. Es gibt den Start, die Halbzeit und die Zielgerade mit jeweils zwei Runden. Und dann entspannen wir uns im Cooldown, schauen auf den Punktestand, schauen drauf, wie hoch fällt der Powerbar-Gutschein diesmal aus und wie viel kommen rein in den Powerbar-Spendentopf. Und heute haben wir in diesem Podcast einen Gast, der Dinge getan hat, die vor ihm noch kein anderer Mensch getan hat und wahrscheinlich auch niemand überhaupt auf die Idee kommen würde, diese Dinge zu tun. Er ist zum Beispiel mit seinem Fahrrad von New York nach Los Angeles geradelt, also einmal quer durch die USA. Das sind rund 5500 Kilometer. Hat dann das Rad in die Ecke gestellt, seine Laufschuhe angezogen und ist in 100 Ultramarathons von Los Angeles wieder zurück nach New York gelaufen. Und dann zum quasi Auslaufen ist er dann übrigens am nächsten Tag auch noch den New York Marathon mitgelaufen. Unter 4 Stunden. Logisch. Völlig logisch. Er hält diverse Weltrekorde, unter anderem für die schnellste unbegleitete Pan-Amerika-Radtour vom Norden Alaskas bis zur Südspitze Argentiniens. Das waren 23.000 Kilometer in weniger als 100 Tagen. Und weil das ja noch nicht genug ist, hat er auch einfach mal einen Triathlon um die ganze Welt gemacht. In 430 Tagen 120 Ironmans. Und das ist wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt von dem, was der Typ schon alles in den Knochen hat. Ihr merkt aber schon, womit wir es heute hier zu tun bekommen. Hallo und herzlich willkommen bei Powerbrains, Jonas Deichmann.
Ja, danke, das freut mich sehr, heute hier zu sein.
Das hast du wirklich alles gemacht, ne?
Ja, klar.
Das ist wirklich völlig verrückt. Und eigentlich müssten wir diese Begrüßung ganz, ganz anders machen, ja? Denn ich weiß gar nicht, ob dir das so bewusst ist. Du hast eigentlich ein Markenzeichen. Ja, denn wenn man sich mal deine Instagram-Videos anschaut oder Videos von dir generell, ist es immer genau die gleiche Begrüßung. Und für alle, die das noch nicht gesehen haben oder gehört haben, so hört sich das an.
Hello everybody.
Hello everybody.
Hello everybody.
Hello everybody.
Ja, hello everybody.
Hello everybody.
Hello everybody.
Also, hello everybody, ja?
Genau.
Das ist schon dein Markenzeichen. Ist dir das eigentlich bewusst? Ist es Absicht, dass du es immer so anfängst?
Ja, tatsächlich. Ich habe tatsächlich zwei Markenzeichen, würde ich sagen, nämlich neben dem Hello Everybody auch noch den Bart. Und ich rasiere mich ja grundsätzlich nicht während eines Abenteuers, bis das Projekt zu Ende ist, weil ein großes Abenteuer braucht auch einen großen Bart. Und es ist tatsächlich, dass ich auch öfters angesprochen und angeschrieben werde, genau auf diese beiden Dinge. Und das habe ich dann irgendwann, habe ich so, ja, passt, muss ich jetzt nicht mehr verändern. Also man kann ja auch ein Markenzeichen haben.
Also ist es doch bewusst. Ja,
ja, klar.
Ja, also ich wäre ja übrigens für so Hello Everybody Merch. Das fände ich super, wenn du so Jonas Deichmann Shirts irgendwie hättest mit Hello Everybody und vielleicht so ein Bart noch mit dran. Mal für die Zukunft, so als kleine Marketing-Idee.
Ja, stimmt, gute Idee, ja.
Ist nicht schlecht. Okay, also das wäre mein Beitrag schon mal. Und jetzt versuchen wir dich im Warm-up ein bisschen besser kennenzulernen.
Warm-up.
Ja, und im Prinzip kann das jetzt ein sehr kurzer Podcast werden, weil ich habe eigentlich nur eine Frage. Warum? Also, ne, du warst ja auch mal ein ganz normaler Junge, bist in die Schule gegangen, Kindergarten, ne, studiert und dann kommt sowas.
Die kurze Antwort, weil es geht und weil es geil ist. Ich komme aus einer abenteuerlichen Familie, also ich habe, mein Opa zum Beispiel war Schlangenfänger in Afrika, ist ein bisschen Familientradition, ich bin von klein auf auch immer in fremden Ländern in der Natur gewesen, Hotels kannte ich nicht aus meiner Kindheit und habe dann Leistungssport gemacht, also ich komme vom Rennradfahren und habe dann, ja, während dem Studium viel Zeit gehabt, aber kein Geld und wollte die Welt bereisen, da kommt man dann bei der Frage raus, so, wie schnell kann ich denn eigentlich einen Kontinent durchqueren, wenn man so das Abenteuer und den Leistungssport miteinander verbindet? Und dann habe ich das gemacht und irgendwann habe ich dann Sponsoren gefunden und seit 2017 mache ich das beruflich und die Projekte werden einfach jedes Jahr ein bisschen größer. Also ich bin jetzt nicht irgendwann aufgewacht und gedacht, habe gesagt, ja, jetzt mache ich ein Triathlon um die Welt, sondern das ist ja schon auch ein Prozess, wo man mit einem kleinen Projekt anfängt und dann macht man Größeres und Größeres und Größeres. Weil am Ende das Interessante ist, die Skills von einer Disziplin, die sind ja im Abenteuerbereich auf so ziemlich alles übertragbar. Das ist der große Unterschied auch zum Hochleistungssport. Also wenn du Olympia gewinnen willst, dann musst du dafür jahrelang dich vorbereiten in genau dieser Sache. Weil einfach die Leistungsdichte so hoch ist. Im Abenteuerbereich ich bin jetzt kein Langlaufskifahrer, aber die Skills von meinen Abenteuern kann ich auch für eine Langlaufskitour zum Südpol verwenden. Also da sind, dem sind keine Grenzen geöffnet, das ist gesetzt. Und das ist Tolle. Daher, einfach machen. Man muss irgendwo beginnen und dann geht immer mehr.
Einfach machen ist gut, ja. Also ganz ehrlich, guck mal, ich laufe zum Beispiel jetzt Ende Juni laufe ich in München den Sportcheck Run mit. Ja, das ist ein Halbmarathon. Ist für dich so eine kurze Trainingseinheit, oder?
Ja, wenn ich jetzt so schaue, die letzten 4 Monate meiner Vorbereitung habe ich so 40 bis 50 Stunden die Woche trainiert. Und für mich ist ein kurzer Lauf in etwa ein Halbmarathon. Ein längerer Lauf geht dann eher 30 oder auch ein bisschen mehr.
Das ist sensationell, wirklich. Also ich meine, dieses Extremsport, man muss ja im Prinzip jegliche Sicherheit, die man jemals hatte, beiseite legen, oder? Also fester Wohnsitz, Familie, jetzt weiß ich bei dir, klar, Papa macht auch so ein bisschen Management etc. Also die sind schon irgendwie noch dabei, aber Sicherheiten so richtig, schwierig, oder?
Mittlerweile hat sich das ein bisschen verändert. Ich sag's mal so, ich habe 2017 mich als Abenteurer selbstständig gemacht. Am Anfang war das natürlich, ich habe einen gut bezahlten Job im Softwarevertrieb aufgegeben, um Profi-Abenteurer zu werden, und am Anfang habe ich auch erstmal nichts verdient. Also in der Hinsicht, da gibt's keine Altersvorsorge und Sicherheiten, und auch jedes Projekt ist ja wie ein neues Startup, wo man erstmal schauen muss, man muss das Projekt machen, man muss es schaffen, man muss es finanzieren, man muss hinterher, kann man das dann vermarkten. Und mittlerweile, seit dem Triathlon um die Welt, habe ich ja auch eine gewisse Bekanntheit, und seitdem habe ich natürlich schon auch Sicherheit, einfach durch Sponsoren und Vorträge. Aber ich weiß jetzt nicht, was mit mir in 10 Jahren ist, aber das will ich auch gar nicht, weil das ist ja das Schöne am Leben, dass man nicht weiß, was jetzt in 10 oder 20 Jahren ist, sondern das ist einfach eine geile Reise, und die will ich gehen.
Wie wichtig sind die Rekorde?
Am Ende ist ein Rekord für mich ein Bonus. Es ist schön, ihn zu haben. Es macht vor allen Dingen unglaublich Spaß, auf ein Ziel hinzuarbeiten, was für mich persönlich Sinn ergibt und was schwierig ist. Wir brauchen ja eine Aufgabe. Also ich brauche irgendwas, auf was ich bin ja auch ehrgeizig, irgendwas, auf was ich hinarbeiten kann. Aber am Ende ist der Weg dahin das Ziel. Also es sind die Erlebnisse, Begegnungen mit Menschen, mit der Natur, auch der ganze Prozess, die Vorbereitung macht genauso Spaß, und genau die Erlebnisse sammle ich. Und bei meinen Projekten, ja, da sammle ich am Ende auch Rekorde, aber vor allen Dingen sammle ich Erlebnisse. Und das ist einfach, weil ich mal alt bin, dann will ich zurückgucken und sagen, geil war's.
Also, wenn du zurückguckst und nicht sagst, geil war's, dann weiß ich auch nicht, wer das sagen kann. Neueste Challenge, 120 Ironmans an 120 Tagen in Folge auf der Originalstrecke der Challenge Rot. Du hast gesagt, das ist meine bis dato härteste Challenge. Was macht die zur härtesten Challenge?
Ich habe ja schon andere Projekte gemacht, wo ich jetzt zum Beispiel einen 54-Kilometer-Tagesschnitt durch die USA gerannt bin oder Triathlon um die Welt, immer unsupported. Das heißt, es ist eine andere Art der Herausforderung. Jetzt ist es natürlich voll supported, aber es ist eine Triathlon-Langdistanz. Jeden Tag komme, was wolle. Das heißt, die Belastung ist einfach nochmal ein bisschen größer, und vor allen Dingen, es gibt keinen Puffer. Also wenn es ein ganz übles Wetter hat oder wenn ich eine Erkältung habe oder ein kleines Wehwehchen, dann gibt es nicht die Möglichkeit, heute machen wir ein bisschen langsamer, sondern es ist halt wieder eine Ironman-Distanz, jeden Tag aufs Neue. Und das für 4 Monate.
Das macht, ich bin ein bisschen sprachlos. Wenn man sich das mal so kurz vorstellt, machst jeden Tag 4 Monate lang eine Ironman-Distanz. Ja, wer schon mal einen Ironman gemacht hat, der weiß ungefähr, was da passiert. In diesem Podcast geht es ja um Sporternährung. Du musst dich ja quasi einfach nur von Riegeln und von Gel ernähren, oder?
Das war bei meinen letzten Projekten ein bisschen anders, weil ich war ja mal unsupported unterwegs. Und wenn man dann so einen Anhänger quer durch die USA zieht, da kann ich jetzt, auch wenn ich das gerne würde, da kann ich jetzt nicht 3 Dosen Proteinpulver und Riegel und Gels reinlegen, dann ist der halt voll. Das heißt, in der Vergangenheit habe ich halt geschaut, was ich so an den Tankstellen und Supermärkten dieser Welt finde, und hatte immer so die Strategie zum Thema Ernährung. Ich brauche halt meine bei den letzten Projekten nur so ca. 8000 Kalorien im Schnitt. Da hatte ich die Strategie, ess so viel wie du kannst und alles, was du findest. Mhm. Und jetzt in Vorbereitung auch auf das neue Projekt, was ja Leistung ist und auch an einem Ort, das ist mit Support-Team natürlich.
Das ist ja fast schon Luxus für dich, oder?
Absolut, absolut. In der Hinsicht schon. Also da brauche ich so 9.000 bis 10.000 Kalorien am Tag. Mhm. Und jetzt gehe ich natürlich auch sehr, sehr stark auf Sportnahrung, auf Gels, Riegel, etc. Vor allen Dingen auch so 90 Gramm Carb Drinks. Und aber auch nicht nur, muss man sagen, weil das ist ja eine Wettkampfnahrung, die für mich auch unglaublich wichtig ist, aber ich kann natürlich nicht 4 Monate nur Gels und Riegel essen, genau. Also es ist eine ausgewogene Mischung am Ende. Ja.
Aber auf jeden Fall bist du durch dieses Projekt auch schon mehr in dieser Sporternährungsthematik drin und das überprüfen wir jetzt. Wir gehen an den Start.
Start.
Beim Start gebe ich dir eine Behauptung und du musst einfach nur sagen, ist die Behauptung, die ich aufstelle, wahr oder falsch? Liegst du richtig mit deiner Antwort, kriegst du 2 Punkte. Liegst du falsch, gibt's keinen Punkt. Frage Nummer 1 geht um Eisen. Ich behaupte, ein Eisenmangel hat keine Auswirkung auf die körperliche Leistungsfähigkeit.
Das ist falsch. Eisen ist wichtig für den Körper. Mhm. Ich glaube, wenn man Eisenmangel hat, dann ist man auch generell müde. Und ja, deshalb gibt es ja auch Eisenpräparate etc. Also ich glaube, gerade für im Ausdauerbereich ist Eisen definitiv ein gesunder Eisenhaushalt wichtig für die Leistung.
Also ich würde jetzt, als Laie würde ich jetzt sagen, es macht Sinn, deine Erklärung. Ne? Wir haben aber ja natürlich nicht nur Laien hier sitzen, sondern auch Nutrition-Experten. Und der heißt Philipp Rauscher bei uns und der gibt uns die Antwort.
Das ist falsch. Eisen ist ein wichtiger Mineralstoff für den Sauerstofftransport im Blut, aber auch für die zelluläre Energiegewinnung. Wer also einen zu geringen Eisengehalt im Blut aufweist, kann meist nicht nur nicht an die maximale Leistungsfähigkeit gelangen, sondern fühlt sich auch im Alltag oftmals schlapp und müde. Allerdings sollte auf keinen Fall damit begonnen werden, auf eigene Faust mit Eisen zu supplementieren. Das kann neben schweren Magen-Darm-Schmerzen auch zu Vergiftungserscheinungen führen. Wer bei sich einen Eisenmangel vermutet oder das einfach einmal abklären lassen möchte, sollte hier immer zum Hausarzt gehen und sich diesbezüglich untersuchen und beraten lassen.
Boom! 2 Punkte.
Sehr gut, schon mal gut rausgekommen, ne? Von der Startlinie weg.
Genau, genau.
Das ist auch immer wichtig, oder?
Absolut.
Ist das für deine Challenges auch wichtig? Kann man das sagen? Steigerst du dich im Verlauf nicht, weil du willst ja wahrscheinlich, gerade bei sowas, bei der nächsten Challenge, willst du wahrscheinlich immer alles gleich machen, oder? Das ist ja eigentlich so das Ziel.
Absolut, also mein Ziel ist, gerade weil ich werde so 12 Stunden anvisieren für die Langdistanz, ist es für mich unterer Grundlagenbereich. Ich könnte auch schneller, aber halt nicht 4 Monate am Stück. Mhm. Und ich versuche, dass jeder Tag exakt von der Leistung her gleich ist. Mhm. Weil dann habe ich auch die, wenn ich jetzt einmal 14 brauche, dann leidet halt die Recovery für den nächsten Tag drunter. Und ein guter Start da rein ist einfach unglaublich wichtig. Das gibt einem auch einfach Selbstvertrauen und ja, man muss in seinen Rhythmus kommen.
Ja. Und weil wir jetzt gerade hier bei Mangelerscheinungen waren, was ist in der Beziehung so die größte Schwierigkeit bei deinen Challenges?
Also auch hier wieder in der Vergangenheit einfach es zu bekommen. Gerade so eben in Kleinstadt Amerika, im Mittleren Westen, da gibt's halt Burger und Pizza und Schokoriegel und so Sachen, alles in Übergröße mit zu viel Zucker, aber es gibt ja gar keine gesunden Sachen. Mhm. Und das Interessante ist, ja, man kann auch sehr, sehr lange 50 Kilometer laufen am Tag und ernährt sich von Fastfood, das geht. Mhm. Man muss halt genug Energie oben rein und dann kann man auch leisten. Ideal ist es natürlich nicht. Und für mich ist jetzt auch ein richtiges Experiment. Ich habe jetzt einen Ausflug in den Höchstleistungssport, um jetzt auch mal zu sehen, wie viel Prozent mehr ich eigentlich leisten kann, wenn ich auf Ernährung, auf Schlaf, kein Alkohol und solche Sachen einfach mal drauf achte.
Ja, es ist eigentlich ein Luxusprojekt, was du jetzt vorhast. Gab es eigentlich schon mal tatsächlich den Fall, dass du aufgeben musstest?
Nein, ich habe bisher alle meine Projekte geschafft. Ich habe natürlich manchmal Umwege gehabt. Also es sind Sachen dreht um die Welt. Das war während der Pandemie, da waren Grenzen geschlossen. Da bin ich dann drumrum und hat am Ende auch ein kleines bisschen länger gedauert. Aber das Ziel war, ein Triathlon um die Welt zu machen. Das habe ich geschafft.
Aber so wirklich so kritische Situationen, also keine Ahnung, ich glaube, ich habe gelesen, Nordkap zu Südkap hast du gemacht und kurz vor der Sahara eine Lebensmittelvergiftung gehabt.
In der Sahara?
Oder in der Sahara, klar. Wo sonst?
Genau, also Lebensmittelvergiftungen sind so ein bisschen Berufsrisiko, habe ich einfach bei einigen meiner Projekten schon gehabt. Mhm. In der Sahara war so ziemlich der unangenehmste Moment für eine Lebensmittelvergiftung, aber ich sage mal, auch eine Lebensmittelvergiftung ist Kopfsache, weil auch damit kann ich noch 200 Kilometer radeln am Tag. Jetzt sind wir aber wieder bei dem Punkt. Bei meinen letzten Projekten habe ich dann halt von 250 meinen Tagesschnitt auf 200 reduziert, mhm, bin ein bisschen langsamer gefahren. Mhm. Wenn ich jetzt in Rot bei den 120 Langdistanzen eine Lebensmittelvergiftung bekomme, dann mache ich trotzdem eine Langdistanz. Das schaffe ich dann wahrscheinlich nicht in 12 Stunden, sondern brauche ich 15 oder 16. Wenn das ein Tag ist, ist es in Ordnung. Aber es geht halt extrem an die Substanz. Mhm. Und sowas mehrere Tage hintereinander ist dann wirklich, also dann habe ich ein Problem. Und deshalb ist auch für mich die größte Herausforderung, wo ich am meisten Wert drauf gelegt habe, ja, neben der Ernährung natürlich auch testen, ein Gesundheitssystemkonzept. Mhm. Also ein Hygienekonzept. Ich will ja auch, dass Leute mitmachen. Mhm. Aber immer, es ist draußen. Ich darf mich auf gar keinen Fall irgendwie eine Erkältung irgendwie bekommen, mhm, sondern da muss ich einfach ja, gut sein. Ja. Na, vom Mitmachen reden, was ist denn mit dir? Ich habe jetzt gehört, du machst ja auch gerne Läufe.
Ja, ja. Ja, so ein Marathon würde ich mir schon zutrauen, ja. Aber es wäre langweilig, oder? Einer wäre ein bisschen langweilig. Hast du einen Vorschlag?
Ja, ich habe einen Vorschlag, wenn ich jetzt 120 Langdistanzen mache, dann könntest du doch einfach eine Woche jeden Tag mitmachen.
Jetzt reden wir von einer Arbeitswoche oder so einer kompletten Woche, 7 Tage?
7 Marathons in 7 Tagen. 4 Stunden laufe ich pro Marathon. Komforttempo.
Ja, Komforttempo, sagt er. Eine Woche, 7.
Ja, da sind wir dabei.
Ich krieg die Faust schon.
Du,
ja,
kriegst komm, die Faust, genau. Sehr gut. Sehr
ich
gut,
bin dabei.
Kannst du ja, dir aussuchen. 9. Mai bis 5. September. Such dir aus, welche Woche passt.
Ich habe ja 4 Monate Zeit. Ich kann nicht mal schauen, wann ich damit mache.
Ich habe meinen Live-Tracker, bin leicht zu finden.
Okay, mache ich. Ja, versprochen.
Sehr gut.
Bin ich dabei. Aber jetzt mal ganz ehrlich. 120 Ironmans, 120 Tage. Ist das gesund?
Ja. Also extreme Sachen gehen die Meinungen auseinander. Ich lasse mich nach meinen Projekten auch untersuchen. Ich habe einen Physio, ich habe einen Arzt. Ich kenne meine Werte und auch mein Physio sagt, ich habe keine Verschleißerscheinungen.
Das finde ich wirklich völlig wahnsinnig.
Super, ich habe 0 Beschwerden und ich mache das mit Leidenschaft. Ich behaupte, mein Lebensstil ist definitiv deutlich gesünder als von jemandem, der wenig Sport macht und den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt. Mhm. Und ich... Ja, wenn man es zusammenfasst, ich darf jeden Tag 12 Stunden Sport an der frischen Luft machen, das ist doch geil.
Das ist geil, ja. Ich sag dir dann nach der Woche, wie geil das dann wirklich war. Wir machen hier mal weiter. Frage Nummer 2 geht um Kohlenhydrate. Den Kohlenhydraten wird oftmals der schwarze Peter zugeschoben. Gerade Verfechter von Low-Carb-Diäten beharren immer wieder darauf, dass Kohlenhydrate dick machen würden und den Körperfettaufbau begünstigen. Das kann bei dir nicht passieren, bei allem, was du da so machst. Ich behaupte, Kohlenhydrate machen dick.
Gute Frage. Also,
danke an die Menschen, die sie zusammengestellt haben.
Ja, ich bin da so, ich möchte ja immer zunehmen. Also ich habe genau die...
Bei dir gar nicht möglich.
Ich habe mir noch nie in meinem Leben darüber Gedanken gemacht, wie ich Gewicht verliere, sondern ich habe immer mir Gedanken gemacht, vor jeder Challenge, wie kann ich mir jetzt ein Polster, ja, anfuttern, und ich schaffe es nie so richtig, weil ich viel zu viel Sport mache, um zuzunehmen. Deshalb ist die, bin ich ein bisschen nicht der Richtige für diese Frage. Ich würde aber trotzdem sagen, dass Kohlenhydrate dick machen. Ja, deshalb macht man ja auch Sport, um Fett zu verbrennen. Und man macht, ja, jetzt kommt ein interessanter Punkt, genau. Mhm. Es gibt ja auch, ich mache das nicht, aber es gibt ja auch, dass man auf leeren Magen trainiert. Also, dass man keine Kohlenhydrate hat, mhm, um damit die Fettverbrennung auch und zu trainieren. Und ich, mhm, glaube auch, man macht es so low, auf leeren Magen, nüchtern Training, mhm, machen auch manche Leute, um tatsächlich so Gewicht zu verlieren und oder also so dauerhaft das mhm, zu trainieren. Mhm. Und dementsprechend würde das ja bedeuten, dass wenn man immer sehr viele Kohlenhydrate zuführt, mhm, ja, man definitiv nicht schlanker wird. Also ob man jetzt davon wirklich dick wird, ich würde sagen ja.
Also du sagst
man
ja?
Man muss es halt verbrennen.
Okay, also Behauptung nochmal, Kohlenhydrate machen dick. Du
ist
sagst
richtig.
Ja?
Ja.
Schauen wir mal. Stimmt nicht, tatsächlich. Also diese Aussage ist falsch. Ja? Es macht nämlich kein Makronährstoff per se dick. Das ist Falsch. Zu einer Zunahme von Körperfett kommt es immer nur dann, wenn über einen längeren Zeitraum insgesamt mehr Energie zugeführt wird, als wir sie über Bewegung im Alltag und beim Sport verbrennen.
Interessant. Was macht denn dann dick? Aber wenn man dann zu viele Kohlenhydrate isst und keinen Sport macht, dann macht es dick.
Genau, also ist immer so ein bisschen die, ja. Soll ich dir jetzt einen Punkt dafür? Nein, du hast das 0, lass mich hier stehen. So, lass mal so stehen. Hast du mal ausgerechnet bei deinem, die Frage ist, ob es jetzt der Lauf durch Amerika war oder die Fahrradfahrt durch Amerika war, insgesamt, was du da an Energy Gels und sowas verbraucht hättest, wenn du welche dabei gehabt hättest?
Ich kann es dir ein bisschen genauer sagen für das Projekt jetzt,
ja,
die 120 Ironman-Distanzen am Stück. Ich verbrauche so etwa 9.000 bis 10.000 Kalorien am Tag. Ich habe jetzt auch gerade von Powerbar für die ersten 40 Tage mal meine Bestellung abgegeben. Die ist auch schon gekommen und das waren so fünf.
Wie viele LKW sind da gekommen?
Sieben so riesige Kartons und das ist nur die Sporternährung. Dazu kommen noch Pasta und so weiter.
Ja.
Also, ich werde pro Tag wahrscheinlich schon, wenn man Gels und Pulver und Riegel zusammenzählt, auf etwa 20 pro Tag kommen.
Das ist Wahnsinn. Das ist völliger Wahnsinn. Also Materialverschleiß ist ja generell so ein Thema. Wie viele Laufschuhe verschleißt du? Wie viele Fahrradreifen?
Bei meinem Lauf durch Mexiko waren es 11 Paar Schuhe. In 117 Tagen durch die USA habe ich jetzt in 100 Tagen 9 Paar Schuhe verlaufen. Und für Rot habe ich jetzt so... Da habe ich noch mal ein paar andere Schuhe, da werde ich so auf 12, 13 Paar Schuhe kommen für die 120 Tage.
Das ist sensationell. So, Equipment ist ja auch ein wichtiges Thema. Gibt es irgendwas Besonderes, was du haben wirst?
Ja, ich habe, ich bin natürlich, hab bei allem zählt für mich Gewicht und muss schnell sein, Aerodynamik und so weiter. Und gerade noch zum Thema Ernährung, was ganz interessant ist, ich bin gerade mit meinem Ausrüster Ortlieb, habe ich jetzt gerade so einen Prototypen bekommen, bin am Testen. Das ist nämlich ich habe auf meinem Zeitfahraufsatz so einen kleinen Klicksystem und da kann ich mir dann so eine Pastaschüssel auf den Zeitfahraufsatz einklippen und kann dann an einer leicht ansteigenden Strecke auf gutem Asphalt tatsächlich auf dem Fahrrad Pasta essen und danach wieder ab und wieder abgeben ans Team.
Also Solarer Berg kannst du dann schön Pasta essen, wenn du
ganz,
da hochfährst.
Ganz genau.
Also du hast, wenn man sich mal wirklich bildlich vorstellt, du hast wie so ein kleines Tischlein, wo du dann deine Pasta essen kannst auf dem Fahrrad.
Ganz genau. Das ist der Plan. Und ich bin auch der Meinung, es ist definitiv funktioniert. Man muss auch bedenken, ich habe so eine Nettozeit unter 12 Stunden auf die Langdistanz, aber ich meine, es sind 4 Monate, ich brauche mindestens einmal am Tag eine Mittagspause, wo ich jetzt auch dann nicht Gel und Riegel, wie ich das ganze Zeit das während des Sports mache, ich brauche einmal eine feste Mahlzeit mittendrin.
Ja.
Und das ist meistens dann Pasta. Und wenn ich dann aber noch mal eine kleine Portion zusätzlich auf dem Fahrrad ohne abzusteigen zu mir nehmen kann, das ist ideal. Denn am Ende muss man auch sagen, es geht um Effizienz.
Mhm.
So mache ich von 7 bis 19 Uhr Sport. Dazu muss ich noch vom Ziel nach Hause kommen. Ich habe noch ein Physio und so weiter. Ja. Also wenn ich mich jetzt mal irgendwo verspäte aus irgendeinem Grund an einem schlechten Tag, dann schlafe ich einfach nicht mehr genug. Mhm. Daher, wenn man hier nochmal irgendwie 10 Minuten sparen kann auf dem Fahrrad, dann mache ich das.
Ja. Effektiv sein. Ne?
Genau.
Ja, also da bin ich sehr gespannt. Auf die Bilder freue ich mich auf jeden Fall. Start, ja, bist okay rausgekommen, 2 Punkte geholt. Wir schauen mal, wie es in der Halbzeit weitergeht.
Halbzeit.
Die Halbzeit. Eine Frage von mir gibt's. Es gibt 4 Antwortmöglichkeiten. Wenn du richtig wählst, gibt es 4 Punkte. Wenn du falsch liegst, gibt es keinen Punkt. Du hast aber die Möglichkeit, einen 50-50-Joker zu nehmen. Dann würde ich dir 2 falsche Antwortmöglichkeiten wegstreichen. Dann gibt's allerdings auch nur 2 Punkte. Erste Frage. Bei diesem Projekt, es ist ein Triathlon-Projekt, natürlich 3 verschiedene Sportdisziplinen. Was würdest du sagen, wie gut kennst du dich mit den 3 mittlerweile aus?
Also Radfahren habe ich mein ganzes Leben gemacht, da bin ich Experte.
Mhm.
Mit Laufen kenne ich mich auch ganz gut aus. Vom Schwimmen, ich fuchse mich gerade so ein bisschen rein.
Okay. Also wie hast du eigentlich drauf trainiert? Also hast du wirklich Schwimmen, war das schwierigste Training oder das zeitintensivste Training?
Nee, also ich muss dazu sagen, auch wenn Schwimmen meine mit Abstand schwächste Disziplin ist, wird dieses, also eine Verletzung ist ja die größte Herausforderung, die kommt, wenn denn beim Laufen. weil es einfach die höchste Belastung ist. Schwimmen ist auch knapp über eine Stunde, mhm. Radeln sind 5,5, Laufen ist 4. Das heißt, man sieht schon, auch von der, ja, für den Körper, Schwimmen ist am Ende, muss man ganz klar sagen, die unwichtigste Disziplin. Mhm. Trotzdem die Disziplin, wo für mich einfach noch so diese low-hanging fruits waren, ja. Weil ich halt noch auf niedrigem Niveau gestartet bin. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt schon auch sehr viel Techniktraining gemacht, konnte meine Schwimmtechnik einfach nochmal deutlich verbessern, um effizienter zu sein. Aber ja, vor allen Dingen das Laufen war in der Vorbereitung für mich schon super wichtig, um einfach die Gelenke drauf zu trainieren. Mhm. Und ich bin auch ein Fan von Umfängen. Also ich habe 40, 50 Stunden die Woche trainiert. Und diese Umfänge bekommt man nur auf dem Fahrrad. Also wo man dann wirklich einfach mal 8 Stunden Sport macht am Tag.
Aber die zwickt nichts oder sowas. Du hast nicht mal, tut dir nichts irgendwas weh.
Gar nichts.
Dieser Mensch ist völlig wahnsinnig. Ja, also du bist wirklich gemacht für das, was du da machst. So, jetzt bin ich gespannt, ob du auch gemacht bist für die Frage. Bei welcher der folgenden Sportarten ist der Energieverbrauch pro 30 Minuten am höchsten? A, beim Kraulschwimmen, B, beim lockeren Joggen, C, lockeres Radfahren oder D, Nordic Walking?
Ich würde ganz stark zu Kraulschwimmen tendieren.
Gerade war Schwimmen noch unwichtig.
Ja, weil es die kürzeste Disziplin ist. Aber ich habe auch mal gehört tatsächlich von jemandem, muss man sagen, ich habe eine super Fettverbrennung und ja. Mein Motor, der läuft sehr, sehr lange. Mir hat aber tatsächlich mal jemand gesagt, dass viele Leute sich beim Schwimmen verausgaben, weil es die Energie, die Disziplin ist, wo man am meisten Energie verbraucht. Mhm. Was auch Sinn macht, weil ja, also ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Kraulschwimmen.
Ja?
Ja.
Weil man einfach, wenn man keine Technik hat, viel zu viel Energie verschwendet sozusagen.
Genau, und weil man ja auch schon noch den ganzen Körper verwendet. Mhm. Es ist, ja, also wenn man auch überlegt, nach 3 Stunden Laufen bin ich nicht müde, nach 3 Stunden Radeln auch nicht.
Drei Stunden Laufen bin ich nicht müde.
3 Stunden Schwimmen ist aber schon, das merkt man.
Ja. Ja, okay,
also ich würde definitiv auf Schwimmen tippen.
Definitiv auf Schwimmen tippen. Gut, dann tun wir das. Loggen wir A ein. Und A ist...
Boom! 4 Punkte.
Ja, das ist tatsächlich so. Also ich habe ja hier immer meine Fakten. So, also wie viel Kalorien beim Sport verbrannt werden, hängt natürlich immer auch von der Intensität ab, dem eigenen Körpergewicht und der Körperzusammensetzung. Aber mit bis zu 400 Kalorien pro 30 Minuten für eine ca. 80 Kilogramm schwere Person führt das Kraulschwimmen die Liste des Kalorienverbrauchs an. Also völlig, völlig richtig. Was ist für dich das Anstrengendste?
Schwimmen ist das Anstrengendste, ganz mhm. klar. Aber eben jetzt auf Rot bezogen ist ja. es halt auch das mit Abstand kürzeste. Mhm. Aus der Hinsicht eine Stunde Schwimmen, 3,8 Kilometer ist für mich nicht weit. Aber es ist trotzdem, wenn ich jetzt einfach so auf eine Stunde gehe, ist es das Anstrengendste, ja.
So, jetzt haben wir, also körperlicher Aspekt, das haben wir jetzt geklärt, das ist für dich kein Problem, ne? 3 Stunden, geht schnell vorbei, alles gut, mir zwickt nichts, mir tut nichts weh. Andere Komponente, der mentale Aspekt. Ist es nicht furchtbar langweilig, immer das Gleiche für 120 Tage zu machen?
Die Frage bekomme ich tatsächlich sehr, sehr oft gestellt und das ist ja auch ein Riesenunterschied. Vorher habe ich immer Kontinente durchquert, mhm. also jeden Tag passiert was komplett genau. anderes. Dazu muss ich sagen, erstmal, ich habe eine Aufgabe, eine klare. Ich bin so fokussiert auf mein Ziel und konzentriere mich, ich breche sie auch herunter in kleine Ziele, ich konzentriere mich auf heute. Heute mache ich meine Langdistanz und das ist, worauf ich mich jetzt konzentriere. Mhm. Und ich bin ja mir auch sicher mit meiner Bekanntheit in Deutschland, mhm. Rot ist ja eine Triathlon-Region, das ist ein Mythos, wo ja. der ganze Landkreis dafür lebt. Ich bin mir sicher, ich werde nie allein sein. Es werden jeden Tag Leute dabei sein. Du kommst ja für eine ganze Woche vorbei.
Und der Nummer komme ich echt nicht mehr raus. Ne?
Genau, das ist jetzt hier öffentlich bekannt gegeben, da kommst du nicht mehr raus. Und daher wird es so ein bisschen auch das Drumherum. Also ich freue mich über Begleitung mhm. und dann wird mir auch nicht langweilig, wenn einfach jeden Tag Leute mitmachen. Und ich muss natürlich auch sagen, ja, ich habe gute körperliche Voraussetzungen, bin in Topform, mhm. aber vor allen Dingen weiß ich auch, ob ich mich mental einlasse. Bei meinem letzten Projekt bin ich jetzt ja auch quer durch die USA mhm. gerannt. Ein wunderschönes Land. Gerade der Westen ist spektakulär. Mhm. Der mittlere Westen, also wenn man dann die Rocky Mountains überquert hat und durch die Prärie
das ist gar nichts, oder?
Rennt durch Kansas, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist, ich bin einmal 3 Wochen geradeaus durch ein gefühlt ein einziges Kornfeld gerannt. Und da ist gar nichts. Das ist sowas von monoton. Dagegen ist Rot ist eine Luxusreise dagegen. Ja. Das ist sowas von abwechslungsreich.
Aber das habe ich gelesen. Das trainierst du auch. Also diese Monotonie. Ne? Du setzt dich irgendwie vor eine weiße Wand und fährst einfach 10 Stunden Rad.
Also das mache ich nicht oft, weil es wirklich langweilig ist. Aber das mache ich so 1-2 Mal im Jahr tatsächlich, dass ich, um einfach das Durchhalten zu trainieren, den Mindset letztendlich, dass ich das Fahrrad auf dem Hometrainer vor eine weiße Wand stelle und dann keine Musik, kein Fernsehen, keine Ablenkung. Und in 10 Stunden, da klingelt der Wecker.
Das ist völlig wahnsinnig. Was mich jetzt, also nicht jetzt in Rot, wäre es für mich kein Problem, aber so die andere Komponente, Phobien. Also du hast ja Ironman oder Triathlon um die Welt hast du ja gemacht. Da bist du auch im Meer geschwommen zum Beispiel. Kein Problem für dich. 0,0. Also da sind ja auch Fische und sowas im Wasser.
Also ich bin sehr rational. Das heißt, ich google vorher, wie schaut's aus mit Haiattacken und so weiter. Und das ist, ja, also da passiert nichts. Die größte Gefahr beim Schwimmen sind Frachtschiffe und Motorboote, die einen überfahren, weil sie einen nicht sehen. Das Einzige, womit ich wirklich nie so richtig, also ich habe es gemacht, es ging auch, aber ich habe es nie gewollt. Ich habe immer gemerkt, dass ich jetzt mich sehr unwohl fühle, ist, wenn ich in die Dunkelheit gekommen bin beim Schwimmen. Also so im offenen Meer, ein paar hundert Meter von der Küste entfernt, im Dunkeln zu schwimmen, das ist wirklich so das Gefühl, hier will ich jetzt nicht sein. Also da bin ich wirklich weit außerhalb meiner Komfortzone.
Aber trotzdem durchgezogen, das ist sensationell. Also das hätte ich, da hättest du mir alles Geld der Welt geben können, niemals hätte ich das gemacht.
Ich habe ja auch keine andere Wahl gehabt. Also
naja, so lala.
Es war ja nicht der Plan, in die Dunkelheit zu kommen. Das passiert halt manchmal, wenn es Strömungen gibt, von denen ich nichts weiß und mich verschätze.
Das ist wirklich, also ja, Chapeau, ich ziehe meinen Hut, den ich jetzt gerade nicht ziehen kann, weil ich Kopfhörer auf habe, aber ich würde ihn ziehen. Also davor kann man so ein bisschen Angst haben. Wir machen mal weiter mit Frage Nummer 2. Es geht um Hitze. Die Sportarten, die du jetzt bei diesem Projekt machst, bei der Challenge Rot, finden ja in der Regel im Sommer statt und draußen. Frage: Welche der folgenden Aussagen gilt bei sportlicher Belastung bei Hitze? A. Der Körper verliert weniger Elektrolyte. B. Es werden mehr Proteine verbrannt. C. Die Bedeutung des Kohlenhydratstoffwechsels nimmt zu. Oder D. Der Körper verbrennt weniger Kalorien.
Also A ist es hundertprozentig nicht. Elektrolyte muss man sich ja gerade nach Hitze besonders zufügen. Ich tendiere zu dem, weil ich weiß, dass es andersrum eben genau so ist, dass man in Kälte mehr Kalorien verbrennt. Und das würde jetzt bedeuten, naja, auf der anderen Seite muss der Körper dann kühlen.
Das ist schwer. Und es geht um Hitze, ne? Das ist schwierig. Ich lese mal vor. Also A hast du eh schon ausgeschlossen. Dann machen wir noch B, C, D. Es werden mehr Proteine verbrannt. Die Bedeutung des Kohlenhydratstoffwechsels nimmt zu. Oder D, der Körper verbrennt weniger Kalorien. Also welche der folgenden Aussagen gilt bei sportlicher Belastung bei Hitze?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, zu B habe ich so überhaupt keine Einschätzung. Habe ich noch nie gehört.
Ja.
Also ich tendiere ganz stark zu D, aber ich nehme mal den 50-50-Joker.
Du nimmst den 50-50-Joker?
Den nehme ich, ja.
Dann bleibt noch übrig C und D tatsächlich. Also die Bedeutung des Kohlenhydratstoffwechsels nimmt zu und der Körper verbrennt weniger Kalorien.
Dann nehmen wir D.
Ja. Einloggen?
Ja.
Machen wir. Und wir lauschen der Stimme von Philipp Rauscher.
Die richtige Antwort ist C. Die Bedeutung des Kohlenhydratstoffwechsels nimmt zu. Bei sportlicher Belastung bei hohen Temperaturen kommt es zu einem verstärkten Glykogenabbau in der Muskulatur. Das heißt, wenn es draußen richtig heiß ist, nimmt die Bedeutung des Kohlenhydratstoffwechsels unter Belastung stark zu und speziell bei moderaten bis intensiven und langen Belastungen sollte auf eine ausreichende Kohlenhydratzufuhr geachtet werden.
Ja. Also, boah, ich, ehrlicherweise muss ich zugeben, ich hätte auch D gesagt, weil ich das auch gehört habe schon mal, ne? Dass gerade bei Kälte man eigentlich mehr Kalorien dann verbrennt.
Ja, aber wahrscheinlich einfach bis zu einer gewissen Grenze. Also bei Kälte muss der Körper wärmen, das verbrennt natürlich Energie, außer Frage.
Ja.
Ja, bei Hitze muss er wiederum kühlen, also wäre jetzt so einfach von der Logik her, hätte es sein können. Aber
ja, wären wir auf der gleichen Seite gewesen. Was war hitzemäßig das Schlimmste, was du jemals erlebt hast?
Also Sahara habe ich so knapp unter 50 Grad gehabt. Am schlimmsten war jetzt allerdings ganz klar letzten Sommer, wo ich die USA durchquert habe. Erst mit dem Fahrrad und dann zu Fuß durch die Mojave-Wüste und Death Valley Basin. Und die Woche, wo ich durchgeradelt bin, wurden auch gerade tatsächlich neue Hitzeweltrekorde aufgestellt. Also es hat Temperaturen von über 50 Grad im Schatten gehabt. Es gab auch keinen Schatten. Ja, da bin ich durchgeradelt und dann auch nochmal durchgerannt. Also ich würde sagen, so auf dem Fahrrad habe ich so 52, 53 Grad gehabt und beim Laufen um die 50 in etwa.
Müssen doch die Reifen brennen und die Füße müssen gebrannt haben.
Ja, also vor allen Dingen mein Handy hat nicht mehr funktioniert. Es hat immer Hitzewarnung angezeigt.
Das ist ja schon, wenn du es hier in Deutschland bei 25 Grad hast.
Genau, und hat nicht mehr funktioniert. Und ich hatte einmal eine Situation, da bin ich auf so einem neuen, frisch geteerten Straße unterwegs gewesen und mir sind tatsächlich ich konnte nicht mehr laufen, weil meine Fußsohlen so ein bisschen heiß wurden und der Asphalt ist geschmolzen. Also es war wirklich brutal von der Erfahrung. Ich habe dann immer umgestellt und bin halt um 2:30 aufgewacht jeden Morgen, um dann einfach so den Marathon vor 10 Uhr morgens reinzubekommen, um halt um zur nächsten Tankstelle zu kommen. Weil ich muss ja wirklich genau planen. Ja. Da ist ja auch nicht viel, da gibt's auch keinen Schatten. Wir müssen einfach googeln, wo ist die nächste Tankstelle oder der nächste Schatten. Und da muss ich dann aber auch sein vor Mittag. Ja. Und dann mich da tagsüber ein bisschen in den Schatten legen und da warten und dann bei Sonnenuntergang, wenn da die Temperatur so langsam Richtung 40 runtergeht, dann kann ich noch mal ein bisschen weiterlaufen und noch mal 15, 20 Kilometer machen und einfach keinen Fehler machen. Ich habe eine Situation gehabt, da bin ich dann so bei knapp über 50 Grad unterwegs gewesen auf dem Fahrrad und bin dann an so eine Tankstelle gekommen, die war Klimaanlage runtergekühlt und bin da rein und da hat mich dann wirklich nicht die Hitze, sondern der Schock von 50 Grad auf irgendwie 18 oder 17 Grad, das hat mich fast den Organismus so fast komplett umgehauen.
Ach, boah, das ist ja nicht, also, aber ich hätte jetzt fast gesagt, dass wenn du Fahrrad fährst, dass du diesen, zumindest den Fahrtwind so ein bisschen hast, oder? Also macht das nicht ein bisschen besser sogar?
Ja, also definitiv. Fahrradfahren ist angenehmer als Laufen, was es angeht. Ganz schlimm ist Gegenwind, aber auch nur bei einer bestimmten Temperatur. Also so bei 35 Grad, da kühlt ja der Gegenwind noch. Wenn du 50 Grad hast, das ist wie wenn du dir einen heißen Föhn ins Gesicht hältst.
Das ist, und dann hast du noch so einen Bart. Also, der ist auch noch schön speichert. Womit kannst du besser umgehen, Hitze oder Kälte?
Mit beiden. Also ich habe auch schon minus 30 auf dem Fahrrad gehabt. Es macht mir alles letztendlich, ich habe da keine Probleme. Ich mag es gern heiß. Also wenn du mich fragst, bin ich lieber bei minus 25 Grad oder unterwegs oder lieber bei 45, dann sage ich, 45 ist super.
Was war das Kälteste, was du jemals gemacht hast und wo?
Ich bin auch im Winter durch Sibirien geradelt.
Klar.
Ich habe jetzt kein Thermometer dabei gehabt, aber ich gehe mal so von etwa minus 30 aus.
Und du sitzt immer noch vor mir, quicklebendig, fitter denn je. Das ist wirklich sensationell. Und hier schlägst du dich, wie ich finde, auch ganz gut. Wir biegen so langsam auf die Zielgerade ein, würde ich sagen.
Zielgerade.
So, jetzt kannst du nochmal richtig abräumen, denn wenn du richtig schätzt, dann gibt es 6 Punkte jetzt von mir. Wenn du falsch schätzt, dann gibt es natürlich 0 Punkte. Es geht los mit Sports Nutrition. Da bist du jetzt der Experte, ne? Mit der neuen Challenge in Rot. Wenn es um Sporternährung geht, denken die meisten Sportlerinnen und Sportler vor allem an die Energiezufuhr. Doch neben Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten sind auch Ballaststoffe entscheidend. Meine Frage: Wie viele Ballaststoffe sollte ein durchschnittlicher Sportler, also nicht du, täglich zu sich nehmen?
Oder bist du jetzt wirklich gar keine Ahnung?
Das ist gut. Sehr schön. Das ist genau meine Absicht gewesen. Ich wüsste auch nicht.
Jetzt müsste ich erstmal, was alles unter Ballaststoffe fällt, ist jetzt mal eine gute Frage.
Ja. Obst, Gemüse, Vollkornprodukte.
Also soll die Antwort jetzt in Gramm sein oder Äpfeln oder?
Wie du willst, kannst du auch in Äpfel sagen. Nee, in Gramm. In Gramm darfst du es gerne sagen, ja.
Okay. Also das Interessante ist, ich weiß, dass ich jetzt für meine neue Challenge tatsächlich über den Tag keine Ballaststoffe oder ganz wenig zu mir nehmen soll, weil, also wenn man jetzt so ein gesundes Müsli mit Chiasamen und allen möglichen rein. Das ist vor einer langen Distanz tatsächlich nicht gut, weil man den Magen so ein bisschen reizt. Ja. Sondern das ist dann wirklich am Abend nach der langen Distanz, dass man dann die Ballaststoffe hinzufügt. Und ja, reine Ballaststoffe, ja, ich würde mal so in Richtung, also vielleicht 80 Gramm.
80 Gramm, ist schon viel.
Ist viel, also so, das sind viel. Dann...
Ich hätte jetzt gesagt, das wäre viel, aber also so, weiß ich ja auch nicht.
Also sind das jetzt, ist es da jetzt einfach so, ein Löffel Nüsse, gilt es dann komplett oder sind es nur die Ballaststoffe da drin, die gemessen werden?
Ich hab dir schon geholfen mit, ist zu viel. Mehr helfe ich nicht.
Also dann muss ich definitiv, also 80 Gramm Nüsse sind jetzt auch nicht so super viel. Das heißt, ich muss dann definitiv nur diesen Anteil rausrechnen. Dann würde ich eher so vielleicht so in Richtung 10 Gramm gehen.
10 Gramm? 10 Gramm ist auch wenig, finde ich. Also.
Jetzt hast du mir aber ganz schön arg geholfen. Also okay, dann soll ich, glaube ich, so in die Mitte gehen. Also wenn ich dann machen wir 30.
30 Gramm? 30 Gramm Ballaststoffe. Wie viel Gramm Nüsse dann so ungefähr?
Jetzt müsste ich wissen, wie viel Ballaststoffe eine Nuss hat. Also ich soll ja auch schätzen. Also,
du sollst auch schätzen. Also bleibst du bei 30?
Ich bleib bei 30, ja.
Okay, dann nehmen wir das mal. Und ich sage dir, 30 ist...
Boom! 6 Punkte.
Ja, 30 liegt noch in meinem Schätzrahmen, ja, den ich natürlich für dich habe. 25 Gramm sind es tatsächlich, ja. Also Ballaststoffgehalt von Sportlerinnen liegt täglich bei etwa 25 Gramm. Für Sportler ist aufgrund der normalerweise höheren Körpergewichts und Energiebedarfs etwas höher, so bei 38 Gramm, ja. Also, ja, hast gar nicht so schlecht geschätzt.
Ich habe tatsächlich auch, ist ein wichtiger Teil von meiner Ernährungsstrategie jetzt für Rot. Mhm. Und zwar werde ich auch auf Nussmus ein bisschen setzen, weil Nüsse sind ja super.
Ja.
Und ich habe vor allen Dingen... Pistazien, Mandeln und Macadamia-Nüsse sollen ganz besonders gut sein.
Mhm.
Und in Mousse-Form kann der Körper sie noch schneller aufnehmen als ganze Nüsse.
Okay, das wusste ich auch noch nicht.
Genau, und sonst auch, also Obst und so weiter. Aber das Wichtige ist eben, sie liegen halt auch ein kleines bisschen schwer im Magen. Daher nach der Belastung, wenn man so extreme Sachen macht.
Ja, okay. Vorbereitung ist auch das A und O, ne? Also gerade bei so einer Challenge.
Absolut. Also für mich muss ich auch sagen, ist ja auch bei Abenteuern brauche ich eine gute Vorbereitung. Aber wenn du durch ein Land rennst ohne Support-Team, funktioniert der beste Plan der Praxis sowieso nicht. Daher, du brauchst eine gute Vorbereitung und vor allen Dingen muss man damit umgehen können, wenn shit happens.
Mhm.
Wie gehst du damit um? Jetzt das Rot-Projekt. Es gibt ja, ich mache ja so schon 12 Stunden Sport jeden Tag. Also es gibt sehr, sehr wenig Puffer für Unvorhergesehenes.
Ja.
Und daher, ich sage jetzt immer, das ist wie eine militärische Spezialoperation, wo einfach nichts dem Zufall überlassen wird. Planung für jedes Detail.
Also und was wäre, wenn ein Detail nicht funktioniert?
Ich überlege mir vorher schon für alles, was schieflaufen kann. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel.
Ja.
Ich habe 10 verschiedene Paar an Einlagesohlen, die alle unten auch eine Markierung haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel an der Ferse Beschwerden habe beim Laufen, dann kriege ich eine Einlagesohle, die an der Ferse ein bisschen ein kleines Polster hat, dass man da den Druck wegnimmt.
Okay.
Genauso habe ich das aber auch für verschiedene Positionen am Fuß. Ich habe auch eine Einlagesohle fürs Fahrradfahren, die hinten an der Ferse so ein bisschen höher gestellt ist, um die Achillessehne zu entlasten, wenn ich beim Laufen Achillessehnenprobleme bekommen sollte. Also das sind so Sachen, wo ich mir vorher schon genau Gedanken mache über alles, was irgendwie schieflaufen kann und wo einfach Herausforderungen entstehen, um dann vorbereitet zu sein. Weil das ist einfach ein Projekt, wo ich sage, wenn ich an einem Tag mal 2 Stunden länger brauche, dann bin ich am nächsten Tag, da leidet einfach am nächsten Tag die Recovery. Und wenn das mehrere Tage ineinander ist, dann habe ich ein Problem.
Das ist wie ein Rattenschwanz. Also dann, das ziehst du mit, ne? Wie sieht deine Zeit aus? Also 12 Stunden hast du gesagt ungefähr. Was machst du in der Zeit dazwischen, außer schlafen?
Also mein Tagesablauf ist in etwa so, dass ich um 6:20 aufstehe oder 6:30. Dann gibt es ein Espresso und einen kleinen Porridge. Ich wohne direkt am Solarer Berg, habe ich eine Ferienwohnung. Das sind dann so etwa 5 Minuten mit dem Auto zum Schwimmstart. Ich schwimme ja im Rotsee.
Ja.
Die Rad- und Laufstrecke ist Originalstrecke. Dann geht es 7 in den See. Stunde schwimmen. Kurz nochmal ein zweites Frühstück umziehen. Dann bin ich so 7:40 auf dem Fahrrad. Radel bis etwa 5,5 Stunden. dann Laufstrecke, dann bin ich mit, ja, mit einer Pause zwischendrin und so weiter, so gegen 19 Uhr fertig. Mhm. Dann geht's von Rot aus, ist eine Viertelstunde zurück zur Wohnung, da kann ich dann schon essen im Auto. Und danach gibt's ja, so dreimal die Woche in etwa eine Physiobehandlung und ansonsten direkt noch ein zweites Abendessen und dann gehe ich aber auch gegen 9 ins Bett.
Okay, aber auch gar irgendwie Netflix oder sowas schauen, gar nichts, sondern wirklich einfach nur schlafen dann?
Ja, also Netflix schauen ist eine ganz schlechte Idee, weil ja, abends vorm Schlafen gehen sollte man Bildschirme von sich fernhalten, sonst schläft man auch nicht so gut.
Buch lesen erlaubt?
Das wäre erlaubt, glaube ich, aber mache ich auch nicht. Also ich bin dann einfach im Garten oder entspannen.
Ja.
Und am Ende muss man ja sagen, es gibt viel, was Recovery unterstützt. Mhm. Das Allerwichtigste ist aber einfach ein tiefer Schlaf.
Ja. Ja. Wenn man das kann, und ich glaube, nach so einer Challenge kann man das, auf jeden Fall. Okay, aber es ist super interessant. Hast du dir schon überlegt, ja, wenn du das geschafft hast, 120 Ironmans zu machen, was du dann essen möchtest, nach getaner Arbeit?
Auf jeden Fall. Also Käsespätzle.
Käsespätzle?
Aber die esse ich auch sowieso einmal die Woche, auch während der Challenge.
Okay.
Halt immer abends nach der Langdistanz. Aber Käsespätzle ist wirklich was ich liebe. Und da werde ich mir so eine richtig große Portion gönnen. Aber vor allen Dingen ist es dann mal wieder Zeit für ein gutes, großes Radler. Also wenn man in Franken unterwegs ist und für 4 Monate in Franken wohnt und keinen Alkohol trinkt, dann ja, da freue ich mich drauf auf den 5. September.
Aber Käsespätzle ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, denn natürlich, wir haben ja vorhin schon gesagt, wir haben die Fragen ein bisschen auf dich angepasst und es freut mich sehr, dass diese Frage sehr, sehr gut dazu passt, denn meine letzte Frage ist, es geht um das Thema Energieverbrauch. Was glaubst du denn, wie viele Portionen Käsespätzle könntest du essen, um den Energieverbrauch deiner 120-Tage-Challenge komplett zu decken? Und wir gehen davon aus, dass eine Portion Käsespätzle 300 Gramm hat.
Also 300 Gramm ist auch so eine normale Portion im Restaurant, nehme
genau,
ich dann mal an.
Ja.
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Das ist super. Also ich liebe Käsespätzle. Ich kann ja auch Käsespätzle essen, wenn ich habe ja mal einen Triathlon rund um Deutschland gemacht,
ja,
und bin dann auch durch die Alpen gerannt, mhm, und habe dann wirklich Mittagspause oft in so einer Berghütte gemacht, eine Portion Käsespätzle und dann direkt den Pass hochgerannt. Das macht meinem Magen gar nichts aus. Also wirklich ein Saumagen, den ich da trainiert habe, genau.
Ja.
Aber jetzt um deine Frage zu beantworten, also ich weiß leider nicht, wie viele Kalorien...
Dann wäre es einfach, ne?
Genau, eine Portion Käsespätzle hat, sonst wäre das tatsächlich einfach.
Was ist denn dein Verbrauch? Was verbrauchst du am Tag? Wie viele Kalorien?
Ja, schon so 9.000, 10.000, ja. Ja. Genau, und man kann es jetzt so ein bisschen ins Verhältnis setzen, wenn ich jetzt mal sage, Käsespätzle, also, es reicht vielleicht so 3 Stunden eine Portion Käsespätzle. Dann müsste ich ja, und okay, ah, ich verbrenne ja auch nachts. Nachts hat mir mal mit mir gesagt, habe ich in etwa 30% höheren Kalorienverbrauch, als man das normalerweise hat, auch beim Schlafen,
ja,
weil einfach der Motor weiterläuft. ich würde jetzt sagen, ich müsste so etwa 10 Portionen Käsespätzle am Tag essen.
Mhm.
Dann machen wir das mal 120. Ja, dann sind wir bei 1200 Portionen Käsespätzle. Aber es reicht nicht ganz. Machen wir 1500 raus.
Ja?
1500 Portionen Käsespätzle.
Das sind dann wie viel am Tag?
Also 15.
15? Na Moment, aber dann haben wir falsch gerechnet, oder? Das wären ja 100 Tage.
Achso, das stimmt, sind ja 120, genau.
Ja.
Genau. Dann machen wir das noch oben drauf.
Dann haben wir, ui, jetzt ich hab, kannst du kopfrecht? Ich kann es nicht.
Gut, was haben wir gesagt? Wir haben gesagt 15.
15 am Tag, hast du
15
gesagt?
Am Tag, ungefähr? Genau. Da sind wir bei 1500 und da kommen nochmal 20 oben,
ja,
Tage oben drauf. Das heißt nochmal 300, dann sind wir bei 1800 Portionen Käsespätzle.
Ja.
Ja, dann nehmen wir das.
Ja?
Ja.
1800. Boah, das ist viel, ey. Aber wir loggen das ein. Ich nehme das einfach mal so mit.
Also ich hab jetzt gesehen, wie das aussieht, alleine meine Lieferung von Powerbar, die ich bekommen habe. Das, ja, ist wirklich ein kleines Zimmer, was voll ist, nur mit Sports Nutrition für den ersten Monat.
Ja.
Daher.
Ja, okay, könnten 1800 schon hinkommen, ne?
Könnte hinkommen, ja, das nehmen wir.
Okay, wir nehmen das und ja, ist das richtig oder falsch?
Boom! 6 Punkte!
Es sind tatsächlich 1740. Also du hast echt sehr, sehr gut geschätzt. Wirklich.
Ich bin auch Cashbets-Experte.
Es ist wirklich so. Also es sind tatsächlich 14,5 Portionen am Tag. Ungefähr. Ja? Weil so eine Portion hat circa 690 Kalorien.
Ja. Also ich hoffe jetzt, hier hört irgendein Biergartenbesitzer aus Franken zu und ich kriege noch einen Cashbets-Sponsor.
Ja, dass du das noch nicht hast, ist eigentlich völliger Wahnsinn. Ja?
Genau, aber also da freue ich mich drauf. Ich liebe ja Cashbätzle.
Ja.
Ist auch tatsächlich auch bei Sportnahrung nicht während des Tages. Also ich werde es nicht als Mittagessen essen, aber so einmal die Woche abends eine gute Portion Cashbätzle, das muss einfach sein.
Darf ich dann eigentlich, wenn ich hier die Woche mitkomme, darf ich mit dir abends Cashbätzle essen? Also natürlich nicht neben dir, weil das ist nicht erlaubt, aber hast du so eine Glasscheibe, wo wir zumindest gegenüber sitzen können oder so?
Also ich lade dich, wenn das Wetter gut ist, esse ich draußen bei meiner Wohnung im Garten.
Okay.
Und da bist du ganz herzlich einmal zum Cashbätzler-Essen eingeladen.
Okay, geil. Das freut mich sehr. Bist du eigentlich, also du machst so unfassbar viel Sport, logisch, für diese ganzen Challenges. Gibt es Jonas Deichmann auch mal als Couch-Potato?
Nein.
Nie?
Nie.
Eine Woche ohne Sport, gibt es das in deinem Leben?
Nein, da wäre mir einfach nur langweilig. Ich habe das probiert nachdem ich den Panamerika-Rekord aufgestellt habe, da bin ich ja 97 Tage am Stück, jeden Tag so 10 bis 11 Stunden geradelt. Ja. Und vorher war ich im Trainingslager. Und ich habe mal im Studium, habe ich mal 2 Jahre in Brasilien gelebt. Mhm. Und habe da noch einen Freund mit einer Strandhütte, traumhaft, also wirklich Paradies. Ich habe mir gedacht, okay, so jetzt nach 3,5 Monaten jeden Tag über 10 Stunden Sport, da fliege ich jetzt nach Brasilien. Quartiere mich bei meinem Freund in der Strandhütte ein und dann so mein Tagesablauf, Hängematte, Caipirinha, Hängematte und so mache ich das und gebe meinem Körper mal die Erholung. Das habe ich genau 2 Tage durchgehalten, dann war mir sowas von langweilig und ich bin halt dann sofort wieder radeln und laufen gewesen. Also ja, ich kann keinen Strandurlaub machen und nichts tun, das ist nicht meine Sache. Ist interessant auch, ich fühle mich, wenn ich mal, also ein Tag ohne Sport, das geht.
Aha.
Am zweiten Tag ohne Sport bin ich einfach nur müde und fix und fertig.
Wirklich?
Also so richtig energielos.
Okay. Aber das heißt, wirst du hibbelig dann auch so ein bisschen, weil du wieder was machen musst?
Nee, ich habe einfach so dieses Gefühl von Schlappheit und Müdigkeit. Also so das Gegenteil von Erholung. Und wenn ich Sport mache, dann fühle ich mich einfach, dann habe ich Energie, dann ist einfach der Körper gewöhnt.
Also, alle, die zuhören, macht bitte einfach jeden Tag Marathon, dann geht's euch gut. Oder? Das können wir so unterschreiben.
Und viele Cashbätzle essen.
Und viele Cashbätzle essen, okay. Machen wir jetzt vielleicht auch im Cooldown. Gucken wir mal, was jemand reinbringt.
Cooldown.
Ja, leider keine Käsespätzle, ja. Aber zumindest Punkte. Wir können mal zusammenrechnen. Erste Runde, Jonas, 2 Punkte. Zweite Runde 4, macht 6. Und dann nochmal 12 Punkte dazu sind 18 Punkte.
Das ist gut.
Nicht schlecht, oder? Zufrieden?
Da bin ich sehr zufrieden mit. Also gerade, muss ich sagen, wo mein Wissensstand in Sachen Ernährung ja jetzt bis vor diesem Projekt noch nicht allzu hoch war, sondern einfach, ja, ich habe es ja schon gesagt, meine Strategie war, ess so viel wie du kannst und alles, was du findest. Dafür habe ich mich gut geschlagen. Dafür bin ich ganz zufrieden mit, ja.
Ja, also ich bin auch zufrieden mit dir. Ich weiß, die Leute, die zuhören auch, weil die kriegen jetzt einen 18% Powerbar-Gutschein. Und Powerbar ist auch zufrieden, weil die 18 gehen auch in den Spendentopf. Also wirklich, ich bin happy auf jeden Fall. Du auch, habe ich gerade schon erfragt. Abschließend, du hast so viel erlebt, so viele Rekorde gebrochen, so viele Challenges schon gemacht. Hast du noch Träume eigentlich?
Ja, natürlich. Jeder hat Träume, die brauchen wir auch. Und das Tolle ist, ich habe einen Job, bei dem ich ständig am Sport machen in der Natur bin. Ich habe so viel Zeit zum Reflektieren.
Mhm.
Ich komme von dem Abenteuer zurück und habe dann 5 neue Ideen im Kopf, was ich als nächstes machen kann. Ich habe noch eine lange Bucketliste mit zukünftigen Projekten und Abenteuern. Eine Sache kann ich sagen.
Ja.
Das Rot-Projekt jetzt, 120 Ironman-Distanzen am Stück, das ist für mich ein einmaliger Ausflug in den Höchstleistungssport.
Mhm.
Das ist dann so ein Projekt, ich werde jetzt nicht kommen, danach 121 machen.
Mhm.
Sondern ich werde immer auch ambitionierten Sport betreiben, aber ich möchte jetzt kein Profi sein, sondern ich werde mich auch in Zukunft wieder großen Abenteuern und neuen Weltumrundungen widmen. Also ich habe noch mehrere Ideen für verschiedene Arten der Weltumrundung. Also Die Welt kann,
wie kann man denn die Welt noch umrunden? Ich meine, Fahrrad, Triathlon, hast du alles schon gemacht?
Da gibt es auch viele Möglichkeiten und die Welt kann man nicht oft genug umrunden. Ne? Aber das ist alles streng geheim. Also das Tolle ist, ich bin auch nicht auf eine Disziplin speziell, also fokussiert. Ich bin, Radeln ist natürlich meine Lieblingsdisziplin. Mhm. Ich laufe auch sehr gerne, aber gerade im Abenteuerbereich sind die Skills übertragbar. Mhm. Und es gibt noch ein paar andere Arten, wie man die Welt umrunden könnte. Und auch abgesehen davon gibt es sowieso noch viele Gegenden, die ich unbedingt noch erkunden möchte. Deshalb bin ich jetzt 37 und ich hab noch Ambitionen.
Also da ist noch einiges in der Schublade auf jeden Fall. Natürlich kriegst du unfassbar viel Zuspruch für das, was du machst. Alle sagen so, boah, das ist krasse Aktion und so. Wie viel Gegenwind gibt's denn eigentlich, die nur sagen, ey, Jonas Deichmann macht das doch nur, der will doch nur Geld verdienen, der will doch nur Bücher verkaufen, Kinofilme machen. Wie viel negatives Feedback kriegst du denn eigentlich?
Ganz, ganz wenig. Mhm. Und ja, ich glaube, die Leute merken auch, dass ich das aus Leidenschaft mache. Und ich muss auch sagen, bei mir, es ist ja nicht, dass ich die Idee hatte, ich möchte jetzt reich damit werden, sondern bei mir war der Grundgedanke war, ich werde deutlich weniger verdienen als in meinem vorherigen Job. Also das Abenteuer war zuerst da und dann ist es halt ganz gut gelaufen und die Projekte und meine Bekanntheit wurden größer und dann kamen die Vorträge und so weiter. Aber auch heute frage ich mich bei jedem Projekt, was ich mache, das ist die wichtigste Frage von allen. Die wichtigste Frage ist, würde ich das auch tun, wenn es nicht mein Job wäre? Würde ich das auch tun, wenn ich damit keinen Cent verdienen würde? Und die Antwort muss ja sein, weil auch so bin ich nur langfristig erfolgreich, weil nur so bleibe ich authentisch und nur so behalte ich die Motivation, dass ich dafür brenne. Und es gibt natürlich immer, also auch bei so einem Projekt gibt es immer Leute, denen passt es nicht. Natürlich. Aber mir passt es und ich zwinge auch niemanden, sich das anzugucken. Wenn jemand findet, 120 Langdistanzen ist kein cooles Projekt, dann soll er sich einfach nicht anhören. Jeder kann doch machen, was er will im Leben.
Das ist absolut richtig. Würdest du sagen, das ist auch so die wichtigste Message, die dich deine Abenteuer und deine Challenges bisher so gelehrt haben?
Ja, also das Wichtigste für mich ist, dass man sich, wenn man einen Traum hat, dann muss man es einfach machen. Also das Schwierigste bei allen großen Projekten, allen großen Träumen ist es, an die Startlinie zu kommen. Weil es gibt so viele Dinge, also zum einen gibt es natürlich auch aus der Gesellschaft gewisse Vorstellungen, was man machen sollte. Und es ist immer einfacher, in der Komfortzone zu bleiben. Also es ist nicht zu tun, es ist einfacher. Für mich ist es auch, ich muss sagen, ich gehe jetzt mit einem Projekt 120 Langdistanz am Stück. Ich weiß ja auch nicht, was mit mir passiert. Ja. Für mich ist es natürlich ein Risiko. Ich könnte auch ein Projekt nehmen, wo ich sage, das schaffe ich 100%ig, da geht überhaupt nichts, da kann nichts schief gehen. Mhm. Also das Rotprojekt, ich weiß auch, das schaffe ich, aber es gibt Faktoren, die kann ich nicht kontrollieren. Ja. Aber wenn man es nicht macht, wenn man es nicht wagt, dann erreicht man sein Potenzial auch nicht. Und das Leben ist doch spannend, wenn man Dinge macht, die so noch keiner gemacht hat, die einen raus der Komfortzone bringen. Daher, ja, einfach mal Mut haben. Mut haben, an die Startlinie kommen und einfach machen.
Eine Inspiration, dieser Mann. Und ich bin sehr gespannt. Ich komme ja dann auch aus meiner Komfortzone, wenn ich eine Woche mit dir Marathon laufe. Bin gespannt, wie inspiriert ich danach bin. Wirklich, vielen Dank, Jonas. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen Spaß.
Auf jeden Fall und ich freue mich auf 7 Marathons mit dir und einmal Cashpässe essen.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Das war's für heute mit Powerbrains. Ich hoffe, ihr zu Hause hattet auch ein bisschen Spaß, euch das alles anzuhören. Falls ihr auch mal Quizfragen habt rund um das Thema Sporternährung oder Feedback, Liebe, irgendwas, was ihr uns mitteilen wollt, dann schreibt uns gerne oder kommentiert auf Instagram. Den Link dazu, den findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn euch dieser Podcast gefällt, Powerbrains, dann freue ich mich, wenn ihr ihn abonniert oder auch mit 5 Sternen bewertet. Das war's für dieses Mal. Danke Jonas, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Powerbrains.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.